So lass uns miteinander beten. Herr, du hast unser Wohl im Auge. Und wir wollen unseren Dank wahrnehmen. Und du alleine bist der, der uns Leben gegeben hat und versprochen hat, uns nie zu verlassen, nie zu versäumen und zu leiten in deiner Wahrheit. Und die wir so stolz sind auf die Reformation, Herr, wir müssen bekennen, dass wir oft nicht so nach deinem Wort handeln, dass dieses Wort nicht ausschlaggebend ist für unsere Beurteilung der Situation, in der wir leben. Urteile über unser Wohlbefinden, Urteile über dich, über andere Menschen. Du hast uns ein klares Zeugnis gegeben in deinem Wort. Und wir wollen lernen, nach diesem Wort zu handeln und diesem Wort mehr zu vertrauen als unseren Gefühlen, unseren Vorstellungen, unseren Erfahrungen. Danke, dass dieses wunderbare Wort uns auch heute etwas geben will, was wichtig ist, in der Fülle deines Segens zu leben, den du für jeden von uns bereithältst. Und darum bitten wir um deinen Segen beim Hören deines Wortes, bitten dich, dass du den Prediger durchwirkst, dass nicht er redet, sondern durch du ihn reden kannst und man hört, was du uns zu sagen hast. So loben wir dich, sagen dir Dank, dass wir dir alles das auch bringen dürfen, was uns jetzt noch belastet und was uns unruhig macht. Wir sagen es dir in der Stille. Wenn du mich leitest, treuer Herr, so kann ich richtig laufen, den Weg deiner Gebot. Amen. Gott hört dein Gebet. Oder sind wir diejenigen, die diesen sehr typisch menschlichen Fehler machen, dass wir im Grunde Gott nur das zutrauen, ein bisschen mehr, als wir eigentlich selber glauben, in irgendeiner Weise auch hinzukriegen? Er soll dir nur noch seinen Segen geben. Aber glauben wir, dass er das für uns Undenkbare tun kann? Für uns Unmachbare machen kann? Glauben wir das? Er hat uns was Wunderbares verheißen. Und ich glaube, wenn wir das voll begreifen würden und auch ergreifen würden, würde es uns viel, viel besser gehen, als es uns so schon geht. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14. Johannesevangelium, Kapitel 14, von Vers 13. Das schließt nochmal an das Losungswort, das wir am Anfang unseres Gottesdienstes gestellt haben. Dass wir lernen sollen, in seinem Namen zu bitten. Und was heißt das? Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, Vers 13, das will ich tun. Auf dass der Vater verherrlicht werde. Gebetserhörung, den Vater. Darum sind die todsicher. Das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde, dem Sohn. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Könnte am Ende, wenn man das so weiterliest, eigentlich sagen, wie oft sagst du es noch? Und er würde antworten, weil ihr so schwer vom KP seid. Wenn ihr nur glauben würdet, was ich sage. Und damit ihr das könnt, damit ihr es lernt, meine Verheißungen wahrzunehmen, in Anspruch zu nehmen und ins Leben umzusetzen, sende ich euch jemand. Komme ich euch zur Seite, nämlich Wohnung in eurem Herzen. Liebet ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei ewiglich. Er spricht hier in Bezug auf anderen, dass er jetzt geht, so wie er bei ihnen war und ihnen zur Seite stand und sie getröstet hat, wird er jetzt den Heiligen Geist schicken. So sagt das, den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht, Ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Ihr kennt mich, darum kennt ihr auch den Heiligen Geist. Wer den Geist hat, hat den Sohn. Und wer den Sohn hat, hat den Heiligen Geist und durch den Geist Gottes den Vater. Es ist noch um ein kleines, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An demselben Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Spricht zu ihm Judas, nicht der Schariot. Herr, was ist, dass du dich uns willst offenbaren und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Nicht nur festhalten in der Hand. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Eigentlich in ihm machen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr höret, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Solches habe ich zu euch geredet, während ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch erinnern an alles das, was ich euch gesagt habe. Heute möchte ich über eine großartige Verheißung sprechen. Ein ganz großartiges Versprechen Gottes. Und die Garantie ist sein Sohn. Er erlaubt uns mit dieser Verheißung, durch diese Verheißung, aus der menschlichen Machtsituation und Orientiertheit in die Wortorientiertheit hineinzuschreiten. Heute leben wir, nämlich das Wort ist so praktisch und so wichtig, dass wir das verstehen, denn heute leben wir wiederum sehr machtorientiert. Ein Freund von mir hat das schon vor Jahren gesagt, in England. Er hat gesagt, pass drauf auf, es wird ein Wandel stattfinden, und die Menschen werden nicht mehr nach der Wahrheit gehen, die Wahrheit wird nicht mehr sein, was ist wirklich, was ist wahrhaftig, was ist göttlich, sondern was ist machbar. Was ist machbar. Und das Pendel, wie es in der Welt schwingt, schwingt es auch bei uns in der Gemeinde, auch bei uns in den Kirchen und unter uns Christen. Und darum ist es so wichtig, dass wir das im Auge behalten. Wir leben in einer Zeit, in der wir uns zu sehr nach der Macht orientieren und nicht nach dem göttlich Machbaren, das, was aufgezeichnet ist und klargestellt ist durch sein Wort. Es ist so eine Betonung auf Power, auf Kraft, auf Macht. Alles muss heute mit Power gehen. Das fing schon vor Jahren an in diesen Zeichentricks, da wo dieser Typ da immer seine Spinatdose aufmachte und dann wuchsen ihm Muskeln und er konnte alles schaffen. Das ist so in den Videospielen, die ja jetzt wieder so verpönt werden, mit Recht ja auch, wo es immer um diese Macht geht, wo man dann irgendwo aufgeladen ist und dann ist man wieder in der Lage, die Schwachheit zu überwinden und machbar als Supermensch im unbesiegbaren Schwarzenegger-Stil alles zu meistern. Power, das ist das Losungswort. Power. Aber die Bibel ist gar nicht dagegen. Sie weiß, dass es dem Menschen mangelt an Kraft und dass er Kraft braucht. Aber sie hat eine völlig andere Orientierung, wo diese Macht und diese Kraft, wo dieses Power zu finden ist. Da wendet man sich nicht an irgendwelche Muskelprotze, da wendet man sich nicht nach irgendwelche Fernsehdeuter, die uns da weiß ich was für Reifen und Ringe anbieten und sagen, wenn du es auf den linken Finger steckst oder rechts auf den Mittelfinger, dann hast du eben keine Bauchschmerzen mehr und du findest deine Freundin und deine, machst dein Glück. All diese Dinge, die heute angeboten werden, ob es in der Ernährung ist oder in einem Lebensstil, den man einen anbietet, wo man denn über den Dingen steht und alles machtvoll unter seine Füße bringt. Ja, das sind vielversprechende Potenzmittel, die angeboten werden und die Menschen greifen danach. Obwohl sie in den meisten Fällen eigentlich selber schon das Urteil vorgefällt haben, ist ja Blödsinn, aber wir versuchen es mal. So ging es schon, als ich Kind war, dass ich da merkte, wie die Leute sich über dies hermachten, über die entsprechenden Zeichendeutereien und den Teesatz und den Kaffeesatz und wo er nachgeschaut hat, was denn das tägliche Orakel in der Zeitung zu sagen hat und man schlägt es mit einem gewissen Lächeln auf, aber man ist nicht davon mehr frei, es nicht anzusehen. Und doch ist das alles eine Farce, alles zerplatzt mit einem, wie ein Haschen nach Wind, so wird es in der Bibel beschrieben. Diese vielversprechenden Machtpotenziale halten nicht, was sie versprechen. Man gibt viel Geld aus. Warum fliegt dieser Schwindel nicht auf? Das ist das, was mich so erstaunen setzt. Da hört man von dem Zeugnis der Christenheit, wie sie davon berichtet, wie sie sich an Gott wendet und tatsächlich in der ganzen Schwäche, in der wir leben, Kraft bekommen, wie Gottes Wort sich erfüllt und man lächelt darüber und tut es so ab, naja, du hast eben so eine gewisse fromme Drüse und du kannst das eben so irgendwie glauben, aber wir finden unsere Kraft ganz woanders. Und dann finden sie es nicht. Und doch wenden sie sich nicht an Gott. Wie es damals war im Alten Bund, wo man im Alten Testament sieht, wie sie sich immer den Götzen wieder zuwandten und dann auf die Nase fielen und nichts von dem gehalten wurde, was die damaligen Propheten dieser Götzen und Götter verkündigten. Und doch hat man sich immer ihnen wieder zugewandt. Das ist erschreckend. Warum fliegt der Schwindel nicht auf? Dass diese Kraft, die wir ja wirklich brauchen, dass diese Kraft nicht dort zu finden ist, weil der Mensch gar nicht angelegt ist, sie mit diesen Dingen, diesen Glücksbringern aus diesem Muskelvakuum heraus sich da seine Potenz aufzubauen und somit das Leben besser zu meistern. Es fliegt nicht auf, wir Menschen wollen gar nicht, dass es auffliegt. Wir wollen betrogen werden. Wir wollen das hören, was uns da immer wieder gesagt wird. Uns mit Gott einzulassen. Und dann findet Ehrfurcht statt, weil die Ehrfurcht nicht mehr die Norm ist, auch unter uns Christen. Die Bibel spricht davon und sagt, die Leuchte des Herrn ist des Menschen Geist. In erster Linie ist der Mensch ein Wesen des Geistes geschaffen für die Ewigkeit, um mit Gott zu leben. Und nur Gott kann ihn füllen, so wie dieses Bild der Leuchte des Herrn ist des Menschengeist. Man ein kleines Öllämpchen sieht und natürlich nur Öl dieses kleine Lämpchen zur Entflammung bringt. Und so, sagt Gott, ist nur der Geist Gottes in der Lage, den Geist des Menschen lebendig zu machen. Dann findet er das, was ihm abhanden gekommen ist, durch den Sündenfall. Dann hört er auf in dieses Vakuum, das dadurch entstanden ist, durch diesen Sündenfall, durch diese Ablehnung Gottes, durch die Abwendung von Gott. Dieses Vakuum, das er immer zu füllen versucht, durch irgendwelche Dinge. Aber was ihm fehlt, ist jemand. Jemand. Und der Heilige Geist, das Versprechen des Kommens, was wir jetzt mit Pfingsten feiern und deswegen der größte Tag unter allem sein sollte, da erfüllt sich das, was verloren gegangen ist, schon beschrieben auf den ersten Seiten der Bibel, nämlich diese Beziehung zu Gott. Was den Menschen fehlt, ist seine Beziehung zu Gott. In uns Menschen fehlt die Kraft, die ja tatsächlich verloren gegangen ist. Gott hat uns zu einem, lassen Sie mich mal dieses Wort gebrauchen, das gibt es glaube ich nicht im Duden, ich habe nicht nachgeschlagen, aber ich glaube nicht, Gott hat in uns ein Behältnis geschaffen. Ein Behältnis, damit meine ich, er ist wie diese Lampe des Leuchte des Herrn, ein Behälter, ein Empfänger, Und gleichzeitig geht es hier nicht um eine Füllung von irgendeiner Kraft oder Macht, sondern um eine Beziehung, ein Verhältnis. So ist in uns etwas geschaffen, das auf dieses Behältnis, auf einen Empfang einer Befähigung, einer Person, durch die wir dann und in der wir dann in ein neues Verhältnis treten können. Und das ist, was den Menschen abhanden gekommen ist. Und weil er diesen Gott nicht hat und ihn nicht anbetet, sucht er immer etwas Großes. Aber eben deswegen hat er ja Gott abgelehnt, weil er dieses Große, dieses Mächtige am liebsten in sich selbst hätte. Und da ist er dem Teufel auf die Spur gegangen, der sich erhoben hat und erheben wollte über Gott selbst und ihm gleich sein wollte. Und das ist, was der Mensch tut. Er braucht was Großes. Aber wenn er Gott nicht zu diesem Großen sein lässt in seinem Leben, dann macht er sich selbst dazu. Und darum sucht er nach dieser Kraftfülle, um zu sein wie Gott, in der Lage zu sein, unabhängig zu sein von Gott. Und dieses Behältnis, was in ihn angelegt ist, dieses Vakuum, das nur Gott füllen kann, diesen Platz, der reserviert ist in unserem menschlichen Geist, damit der Geist Gottes da drin leben kann, er ist leer. Und dann ist der Mensch tatsächlich leer und er sucht da etwas. Und in der Suche nach dem Eigentlichen findet er mal irgendetwas, packt es da rein und es ist einfach nicht das Passende. Es ist nicht das Passende. Es passt nicht. So wie ich in ein Öllämpchen nicht eine andere Sache reintun kann als nur Öl, so passt in das Menschengeist eben nur der Geist Gottes. Und jetzt kommt da die Antwort des Sohnes Gottes. Und er sagt, ich verheiße euch, genau dieses Behältnis wiederherzustellen, in dieses Herz, dein Leben, wieder den einziehen zu lassen, der dir Kraft gibt, der die Kraft ist. Mit der Verheißung des Heiligen Geistes hat uns Gott selbst eine Kraft verheißen, eine Power verheißen, die übernatürlich ist, weil er von dem Allmächtigen Gott kommt. Dieser Heilige Geist ist die Kraft, die gewirkt hat bei der Schöpfung der Welt. Es ist der Heilige Geist, der am Wirken war, als Gott den Odem einblies in den Menschen und er göttliches Leben bekam, ewiges Leben bekam. Es ist derselbe Heilige Geist, der gewirkt hat, um Jesus Christus von den Toten auferstehen zu lassen. Er, der Heilige Geist, durchbricht das Gesetz des Todes unseres größten Feindes. Egal, welche Power wir noch wo holen und die vielleicht hier oder dort etwas bewirken kann, keine Kraft ist in der Lage, uns durch den Tod in das ewige Leben zu bringen, außer nur die Kraft des Heiligen Geistes, des Gottes, der uns dafür bestimmt hat, dieses ewige Leben mit ihm zu teilen. Dieses ewige Leben nicht als Bestimmung, als Ewigkeit, als Zeitbestimmung, sondern als Beteiligter an dem Leben Gottes, an der Qualität des Lebens Gottes, an seinem Leben teilzunehmen. Er, der Heilige Geist, ist das Geschenk aller Gläubigen. Es ist dein und mein Erbrecht als Kinder Gottes. Diese Qualität der Power, diese Qualität des Lebens zu empfangen, es ist unser Erbrecht. Keiner kraftlos bleiben. Aber wie empfangen wir diese Kraft? Zwei Sachen sollten wir zudem erörtern. Erstens einmal, was ist der Heilige Geist? Und zweitens, wie empfange ich den Heiligen Geist? Das ist erstaunlich, wie viel Nebel da über unsere Gemüter liegt. Nicht nur in der Welt, sondern auch über uns. Wer ist der Heilige Geist? Nun, in unserem Text wird es deutlich gemacht. Er ist erstens der Tröster, der uns in unserer Schwachheit zur Seite steht. Er ist die Kraft, die geistliche Wirklichkeit in uns zur Erfahrung bringen lässt. Er, der Geist Gottes, lässt dieses göttliche Leben Wirklichkeit werden in uns. Er ist der Tröster, er ist der Beistand, derjenige, der eigentlich so wirkt, wie Jesus gewirkt hat, als er unter seinen Jüngern war. Und die waren oft ohne Kraft. Und er hat sie oft aufgefordert, jetzt tut mal was, um festzustellen, wir können es ja nicht. Damit sie diese Lektion lernen, ohne mich läuft nichts mehr in eurem Leben. Das ist das Besondere an einem Kind Gottes. Dass eigentlich unser Leben nur erklärbar ist durch die Beziehung, die wir zu Jesus haben. Er ist der Tröster, sagt er als erstes. Das heißt, er ist der Beistand, der bei uns ist, so wie er bei den Jüngern gewesen ist. Da, wo wir nicht die Wahrheit leben können, da, wo wir nicht lieben können, da liebt ihr sie. Da, wo wir nicht ehrlich sein können, da ist er ehrlich. Da, wo wir nicht beten können, da betet er. In diesem Beistand kommt der Geist Gottes zu uns. Ist er unser Geschenk? Ist er da? Aber nehmen wir ihn wahr? Glauben wir das? Nicht, dass das etwas zu empfangen ist. In diesem Sinne ist das Lied, komm, du heiliger Gottesgeist, nicht zu meinen, dass wir jedes Mal ganz neu wieder empfangen. Empfangen, ja, empfangen den, den wir haben. Aber nicht so, als wenn das Lied zu Pfingsten das erste Mal käme. Er ist gekommen und seitdem hier. Und jeder wiedergeborene Mensch hat den Geist Gottes versiegelt mit dem Heiligen Geist Gottes in seinem Herzen. Aber wir empfangen ihn, indem wir uns bewusst werden, dass er da ist, ansprechbar ist und wirksam ist. Er ist der Tröster, das ist das Erste. Das Zweite, was wir lernen, er ist auch der Geist der Offenbarung. Ja, er, der Heilige Geist, ist der vielversprochene Beistand. Aber er ist auch der Geist der Offenbarung. Das haben wir gelesen in unserem Text. Da steht drin, er wird euch sagen, dass Jesus aufersteht in eurem Leben. Durch den Geist Gottes macht der Vater und Sohn Wohnung in unserem Herzen. Wozu? Um dort verborgen, abgekapselt zu werden? Nein, wir damals auf Erden auch in der Kraft des Geistes Gottes, als er dort gewirkt hat, 30 Jahre in der Stille, und dann im Vordergrund kam und dort nochmal der Geist Gottes auf ihn sichtbar kam, damit deutlich wird, das will der Heilige Geist. Er will sichtbar werden. Und er ist es geworden durch den Sohn Gottes und er will es werden durch dich und durch mich. Er wird Jesus auferwecken, zur Wirklichkeit werden lassen in deinem und meinem Leben. Ich komme zu euch, sagt er. Das Leben eines ist tatsächlich eine ganz billige Imitation, wenn Jesus nicht wirklich in dir lebt. Und die Bibel ist nur ein langweiliges Buch, wenn der Heilige Geist es nicht zum Sprechen bringt. Und die Gemeinde ist ein lahmer Haufen, wenn die Liebe Christi nicht personifiziert wird. Kraft des Heiligen Geistes. Er ist der Geist, der Beistand, der Tröster, er ist der Beistand, die Offenbarung. Er ist die Kraft der Erinnerung. Er ist die Kraft der Erinnerung. So hat er den Jüngern die ganze Wahrheit erklärt und dann durch den Heiligen Geist wurde diese ganze Wahrheit wieder wachgerufen. Und so, dass die Jünger eindeutig und akkurat das wiedergaben, was der Sohn Gottes ihnen gesagt hat. Lasst euch nicht verführen, wenn der Mensch mit gesprochen wird, so wie eine Flüstertüte, und dass man über dies und jenes vergisst. Wir wissen das ja, wie schwach wir sind, behalten oder etwas richtig akkurat weiterzugeben. Aber dafür hat der Geist Gottes Garantie gestanden. Und darum ist jedes Wort wahr, was wir in den Händen haben. Und verlässlich. Der Heilige Geist ist der uns auch in uns, in unserem Herzen, das dort abgelagerte Wort Gottes abrufen kann. So sind wir ja eine riesen Datenbank. Und je mehr wir unter Gottes Wort kommen und je früher wir als Kinder die Kinder unter das Wort Gottes bringen werden, tatsächlich wird da diese Festplatte unseres Herzens belegt mit seinem Wort. Und der Heilige Geist hat dann jederzeit die Macht, auf die richtige Datenbank zurückzugreifen und das wachzurufen, was wir wissen müssen. Über ihn, über die Welt, über unsere Situation. Herr, führe mich in deiner Wahrheit, so beten wir. Das kann er nur, wenn wir diese Wahrheit auch ablagern, ablegen in unserem Herzen, damit der Heilige Geist auch dann sie aufdecken kann. Auch das aufdecken kann, was nicht so schön ist, nämlich, so ist der Blick vom Heiligen Geist in Kapitel 16 gesagt, er wird derselbe, wenn er kommen wird, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Der Heilige Geist wird auch schauen nach den Viren auf unserer Festplatte. Nach diesen dort verunreinigten Ablagerungen. Und er wird sie sorgen. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Er wird Wahrheit abrufen und wach und reine halten, wenn wir ihn darum bitten. Das ist, was der Heilige Geist tun kann. Und das kann sie und ich selber nicht tun. Lassen wir ihn das doch machen. Und die Frage ist darum, kennst du diesen Geist? Den Geist des Beistandes, den Heiligen Geist, der offenbart, Jesus groß macht und Wahrheit in deine, meine Erinnerung wachrufen kann, Kraft des Wortes Gottes, durch das er jetzt zu uns sprechen würde. Kennst du? Die letzte Frage, die dann übrig bleibt, ist, was muss ich tun, um diese Kraft des Heiligen Geistes zu empfangen? Was muss ich tun? Wie gesagt, in Lukas 11, Vers 13, so ihr, die ihr arg seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euch der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn bittet? Was muss ich tun? Gar nicht. Es sei denn, du betrachtest Danken und Bitten als ein Tun. Und wenn es darum geht, was muss ich tun, dann sind wir wieder genau da, dass wir tatsächlich uns nicht beschenken lassen wollen, dass wir wieder etwas für wirken wollen, um nicht in die Abhängigkeit zu kommen. Und Gott sagt, du kannst gar nichts tun. Das ist mein Geschenk. So wie man auch für ein Geschenk nichts mehr tun kann. Keiner, der ein Geschenk bekommt, geht dann erst hin und schacht dafür. Aber er tut etwas. Er dankt oder bittet. Damit wir wissen, mit wem und wie wir es da zu tun haben, sagt er ja auch in diesen weiteren Versen, zum Beispiel auch in Johannes 15, Vers 16, wenn ihr bitten werdet, in meinem Namen wird der Vater euch geben. In meinem Namen. Ihr Lieben, das ist der Schlüssel. Das ist das Geheimnis. In seinem Namen. Und darum hat die Welt keinen Zugang dazu. Sie kennt ihn nicht. Er hat keine Berechtigung, zu ihm zu gehen. Und vieles, was wir Gott bitten zu tun, kann er nicht tun, weil er im Grunde erst was Wichtiges tun muss. Er muss ihn nämlich reinigen, damit der Geist Gottes auch wirklich in unser Leben kommen kann. Und so beten wir in der Apostelgeschichte diese kraftlosen Menschen, die schreien und sagen zu den Aposteln, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Wir sind so kraftlos, wir sind so saftlos. Wir können uns nicht retten, wir können nicht gereinigt werden, wir können nicht geheiligt werden. Und er sagt, tu Buße.
Das heißt, dreht um. Wendet euch an Gott. Gib Gott das Recht, endlich das zu tun, worauf er wartet. Seit der Schöpfung dieser Welt, seitdem du geschaffen wurdest und seitdem er dich erlöst hat, wartet er darauf, das tun zu können. Tu Buße und lasset sich ein jeglicher taufen auf den Namen des Vaters, den Namen Jesu Christi, zur Vergebung der Sünden und zum Empfang des Heiligen Geistes. Das sind die zwei Seiten dieser selig machenden Botschaft. Der Heilige Geist kommt und das Erlösungswerk Jesu wirkt an uns und er reinigt uns von aller Schuld. Glaubst du das? Oder guckst du dich wieder an den Spiegel oder lässt dir das sagen von deiner Frau oder deinen Kindern oder du sagst es anderen, wie fehlerhaft sie sind und wie falsch sie sind und was für Sünder sie sind? Natürlich. Sind wir. Aber in Gottes Angesicht. Wenn du dich hast erlösen lassen von Jesus Christus, bist du sündlos. In seiner Sicht, durch ihn gemacht, weil jetzt das Leben Jesu in dir zählt. Und das besteht vor Gott, nicht deinem ein Leben, so wie wir es hier leben. Das magst du noch so heilig, noch so gut sein. Und dann bekommen wir die Gabe des Heiligen Geistes. Das mit dem Psalm 40, den liebe ich so sehr, weil da steht, der zieht uns nicht nur aus der Grube raus, sondern stellt er uns auf einen Felsen, dass wir gewisslich treten können. Und er geht mit. Er hält uns fest. Das ist ein Programm. Ihr sollt ihn Jesus nennen. So wird es angekündigt. Das heißt Retter. Wie empfängst du den Heiligen Geist? Du sagst, ich habe dieses Erbrecht. Kann ich nur bekommen, wenn ich erlaube, dass der Herr Jesus erst was vorher tut. Und das ist, mir zu vergeben. Mir ein neues Leben zu geben. Mich zu reinigen. Mich aus dieser Grube zu ziehen. Und dann mich bei der Hand zu nehmen als der Emmanuel. Das heißt Gott mit uns. So ist dieser Name nicht nur hat nicht nur eine Bedeutung, sondern ist ein Programm. Und wenn dieses Programm ablaufen darf in deinem Herzen, dann wirkt das der Heilige Geist. Und wenn er es gewirkt hat, dann bleibt er bei euch und versiegelt euch und ihr seid sein Eigentum. Die Frage ist, möchtest du das? Möchtest du dieses dringend benötigte Heil, diese Kraft empfangen?
Das steht hier drin. Bittet. Und wenn ihr es gebeten habt, dankt. Dankt jeden Tag neu. Danke, Herr Jesus. Du bist mein Herr. Du hast mich geheiligt, gereinigt. Und du hast mich geheiligt durch deinen Heiligen Geist. Und ich möchte lernen, als ein Zeuge dieses neuen Lebens aus deinem Wort und mit deinem Wort zu leben. Amen. Wir wollen auf diese Predigt antworten in einem Gebet. Und dazu wollen wir uns erheben und danach noch ein Lied singen. Herr, was schauen wir uns immer um und schielen nach rechts und links, wo wir etwas bekommen können, was die Welt hat und was uns doch nicht füllen kann, weil wir nicht gemacht sind für diese Kraft. Wir sind geschaffen für deine, die du verheißen hast in deinem, durch deinen Heiligen Geist und das Wirken deines lieben Sohnes. Und so beten wir, Herr, komm, du heilige Gottesgeist, kehre bei uns ein. Und lass uns wissen, dass du derjenige bist, der alleine in uns das vollbringen kann, uns durch uns das vollbringen kann, was du laut deines Wortes uns vorgegeben hast. So beten wir, Herr, dass du uns füllst mit deinem Geist und uns reinigst von aller Schuld. Und beten, wie du es uns gelehrt hast, durch deinen lieben Sohn, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So wollen wir unter seinem Segen in die Woche gehen. Herr, diesen Segen, den du uns in deinem Wort gegeben hast, möge Kraft des Geistes Gottes und der wunderbaren Tat Jesu wirksam werden in uns, aber in besonderer Weise beten wir als Gemeinde. Wir beten diesen Segen über diese Konfirmanden, diese jungen Menschen, dass sie unter der Gottesfurcht und in der Gottesfurcht lernen, dir zu folgen. Dem aber, der euch kann behüten vor dem Straucheln und stellen vor das Angesicht seiner Herrlichkeit unsträflich mit Freuden, dem einen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.